Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Kultkino in Basel, wo wir einmal monatlich über einen neuen Film diskutieren. Und der heutige Film, der heißt Sterben. Regisseur Matthias Glasner nimmt uns mit einem dreistündigen Film über das Sterben, das Geborenwerden, über erwachsene Kinder, über Familien, über wie es ist, wenn man ein Kind kriegt, wenn man Partner ist, wenn man, vielleicht habe ich schon mal gesagt, ein erwachsenes Kind ist. Wir erleben Tod und Selbstmord und Geburt. Kurz, das Leben, der Film heißt trotzdem Sterben. Wahrscheinlich kommen wir dann mal darauf zurück, was das heißt. Ein mehrfach ausgezeichneter Film, unter anderem gab es einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch an der Berlinale 24 und eine ganze Reihe von großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern, Corinna Harfuch, Lilith Stangenberg und Lars Eidinger, den wir hier auch erwähnen wollen. Nun, meine Gäste heute. Matthias Glasner, der Regisseur des Films, und Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin. Euch beiden herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wir sprechen über eine Familiengeschichte. Die Familie, die heißt Lunies. Wir wollen vom Inhalt nicht allzu viel spoilern, wenn es irgendwie geht. Wobei es natürlich auch ein Inhalt ist, bei dem man ja nicht richtig was spoilern kann auf eine Art. Bist du für oder gegen das Spoilern? Stört dich das, wenn viel vom Film über den Inhalt erzählt wird, bevor die Leute ihn gesehen haben?
Naja, wenn ein Film gut ist, finde ich, geht es ja nicht so sehr darum, ob man jetzt so irgendwelche überraschenden Wendungen vorwegnimmt oder nicht.
Es läuft ja auch nicht auf eine Pointe zu, ne?
So. Deswegen finde ich, ist das Spoilern jetzt für mich nicht so ein Thema. Ja. Wir gucken uns ja auch Inszenierungen von Tschechow oder Shakespeare an, wo wir wissen, dass Macbeth es nicht schaffen wird am Ende. Und gucken das trotzdem.
So, ja. Also eine recht dysfunktionale Familie haben wir vor uns, 3 Stunden lang. Ein richtig gewichtiges, ein langes Werk auch, das einmal als Zuschauerin, Zuschauer recht einen abfordert. Woher kommt der Stoff, der Wille, dieses doch recht ausführliche Werk zu machen?
Also, das ist bei mir immer so, dass die Dinge sich so langsam entwickeln in meinem Hinterkopf. Während ich so lebe, sammle ich Gedanken und Ideen über Jahre hinweg. Und dann gibt es dann irgendwann einen Anlass, wo ich dann denke, jetzt habe ich eine Idee, wie man das vielleicht zusammenfassen könnte, all das, was so an Zeug in meinem Kopf ist. In dem Fall war es der Tod meiner Eltern und die Geburt meines ersten Kindes. Das passierte mehr oder weniger gleichzeitig. Und wenn dann auf der einen Seite die Mutter stirbt und auf der anderen Seite dieses kleine Kind ist und ich sehe so Spiegel das Versagen meiner Mutter in mir. Ich gebe das direkt weiter an mein Kind. Traumatisiere es eigentlich jetzt schon in den ersten 3 Jahren. Was ich glaube, was passiert in den ersten 3 Jahren, machen wir bei den Kindern immer schon alles kaputt. Der Rest des Lebens ist damit irgendwie klarzukommen, was die Eltern mit uns so gemacht haben. Und ja, und dann hatte ich Lust, das aufzuschreiben. Und es war auch ein sehr lustvoller Prozess. Also ich muss sagen, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, ja, manche Leute denken immer, ja, das ist doch jetzt so, das war bestimmt hart und so. Aber ich wollte es, also erstens wollte ich das nicht, dass der Film hart wird. Ich habe so gemerkt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich über diese Dinge erzähle, dass eigentlich eher eine gewisse sogar Leichtigkeit entsteht im Gespräch mit meinen Freunden, obwohl man von so harten Dingen erzählt. Und das war so ein interessantes Lachen, was da so entstand. So ein Lachen, was aus der Dunkelheit kommt, aber irgendwie die Herzen öffnet oder so. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte etwas machen über etwas, von dem ich wirklich was weiß. Nämlich meine Familie und ich. Ja, ich wollte einen Film machen, den man nicht googeln kann, den man nicht recherchieren kann. Nichts Journalistisches da ist darin. Ja. Sondern alles, was man da sieht, das ist, habe ich entweder erlebt oder mir ausgedacht.
Ist ganz wichtig, oder?
Weil ganz wichtig. Das ausgedacht ist auch genauso wichtig, aber habe ich mir halt ausgedacht.
Aber es ist keine verfilmte Biografie in dem Sinne eigentlich. Also es kommen andere Elemente dazu und so weiter. Es muss ja auch eine gewisse Allgemeingültigkeit haben.
Aber was haben?
Allgemeingültigkeit? Also das ist
ja, das war das andere Experiment so ein bisschen war für mich, ob man einen Film machen kann oder erstmal ein Buch schreiben kann, das eigentlich ziemlich radikal persönlich ist und genau deswegen vielleicht universell wird. Mhm. Gerade weil es so persönlich ist. Weil es nicht allgemein ist. Ich wollte jetzt keinen Film über Familie machen und was ich so denke über Familie im Jahre 2000 irgendwas, sondern habe einfach nur bei mir hingeguckt und dachte, bin mal gespannt, ob das dann andere auch interessiert. Mhm. Also war ein Experiment tatsächlich. Also ich wusste nicht, ob das funktioniert. Das wusste ich bis noch kurz vor der ersten Vorführung nicht. Hatte ich immer noch Albträume, dass man denkt, was soll der Quatsch? Was soll das denn? Das ganze Zeug, was da. Ja, wir haben Krieg in Gaza, wir haben Krieg in der Ukraine und es gibt Klimakatastrophe und was. Und der erzählt mir was von seiner Familie. Wen interessiert das denn?
Ja,
Ist ein ongoing Experiment sozusagen. Das läuft jetzt mit dem Publikum immer noch weiter.
Mhm. Ja, eben, also dieser Teil startend aus der Biografie und trotzdem allgemeingültig. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ein Film, bei dem man sofort irgendwie Anknüpfungspunkte findet. Es triggert einen so. Marcy, wo war es bei dir?
Also ich habe den Film sehr gern geguckt, und zwar mehrmals. Mhm. Also für eine Filmwissenschaftlerin ist einmal ist kein Mal. Ich muss sagen, natürlich gibt es in jeder Biografie sicher Anhaltspunkte, ob man eine Großmutter gehabt hat, die an Demenz gelitten hat, oder ob man neulich selber ein Elternteil begraben musste oder selber mit Krankheit zu kämpfen hat. Also ich denke, das gibt sicher auch. Aber für mich war das nicht im Mittelpunkt von meinem Seherlebnis. Mhm. Mich hat vor allem das Storytelling fasziniert. Einfach die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Mit Perspektivenwechsel, immer mit Sprüngen in der Zeit, dass bestimmte Szenen angedeutet wurden und dann werden sie wieder erzählt aus einer anderen Perspektive. Und was mich unter anderem auch sehr fasziniert hat, ist, wie die Musik tatsächlich auch eine Hauptrolle spielt im Film. Und das Stück, das immer wieder geändert wird und angepasst wird und immer in neuen Formen aufgeführt wird, auch live, oder ihr habt es auch live aufgenommen für die Dreharbeiten. Und das hat mich unendlich fasziniert. Und eigentlich bei jedem Schauen noch mehr, weil dann merkst du auch noch mehr Details, die beim ersten Mal vielleicht entgangen waren, oder auch Dramaturgie, so Plot, Handlungsdetails, die man das erste Mal vielleicht verpasst hat und nachher man weiß eben, dass es kommt. Und darum die Frage des Spoilers, also einerseits, der Film heißt ja Sterben, von dem her ist es relativ klar, es wird wahrscheinlich jemand sterben und dann ist die Spannung nicht nur ob jemand stirbt, sondern wer und zu welchem Zeitpunkt. Und diese Momente sind natürlich sehr, sehr berührend. Aber auch, der Film zieht dann auch alle Register. Es gibt dann auch eben Klamauk und auch Humor und sogar ein bisschen wie so fast Telenovela-Aspekte, oder? Nein, ich bin der Vater und so. Also das finde ich auch sehr spannend. Das ist wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also das sind so meine ersten Eindrücke.
Ja, wir wollen es mal ein bisschen aufsplitten. Eben genau diese Art von, du hast vorhin gesagt, das ist ein ongoing Experiment, also wie ein Experiment, das sich weiterzieht, auch mit dem Publikum. Kannst du das überhaupt folgen oder will es folgen? Für mich hat sehr viel von der Wahrhaftigkeit. Ich bin diesen Figuren wahnsinnig gern gefolgt. Und du lässt ihnen auch richtig Raum. Ich möchte mal ein bisschen noch, bevor wir auf Musik und diese Aspekte eingehen, wie führt man Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Szene zum Beispiel, das ist jetzt gespoilert, da gibt es eine Szene, da sitzen Mutter und Sohn miteinander am Tisch und es wird richtig hart diskutiert darüber. Es entwickelt sich ein Gespräch, das richtig hart ist über die gegenseitige Beziehung, die man hat. Wie dirigiert man Schauspielerinnen und Schauspieler in so einem Moment? Ist das alles geskriptet, oder?
Ja, also es ist schon alles geskriptet, es wurde nichts improvisiert. Die Texte sind alle so, okay, wie sie da sind, geschrieben. Ich habe beim Schreiben aber schon viel darüber nachgedacht, wie Menschen miteinander reden und dass ich gerne irgendwie nicht so Filmdialoge wollte, wo jemand sagt was Kluges und sagt der andere was mehr oder weniger Kluges und es hat alles irgendwie Subtext und es ist aber alles so ein bisschen abstrahiert und wie so Filmdialoge sind. Und ich wollte das viel mehr mit so, man versucht irgendwas zu sagen, dann lenkt man aber ab und dann redet der andere rein und alle unterbrechen sich auch ständig. Ich habe mit dieser Funktion, dem Drehbuchprogramm, mit dem ich schreibe, Final Draft, ein bisschen Werbung, aus egal, weil eh alle damit schreiben, deswegen ist das wurscht. Das hat so eine Funktion, das nennt sich Dual Dialogue. Also man kann also die Dialoge gleichzeitig links und rechts schreiben, wenn zwei Menschen sozusagen ineinander reinreden, so miteinander oder gleichzeitig reden. So. Und das habe ich sehr viel benutzt. Und das war auch was, worauf ich sehr geachtet habe. Das haben die Schauspieler relativ schnell begriffen, dass ich das ernst meine.
Okay.
Dass das also wirklich ein Halbsatzpunkt, dann fängt der andere an und dann kommen wieder drei Worte hier und dann fängt er da wieder an zu reden. Das ist wirklich ziemlich choreografiert. Sozusagen.
Okay.
Und dann eben auch so eine Länge von Dialogen, von so einer Szene, die da am Tisch, die dann fast 20 Minuten ist, wo ich das spannend finde, wie Menschen miteinander reden, wie sie Schlenker machen, wie sie plötzlich zufällig zu ganz tiefen Wahrheiten kommen, die vielleicht aber gar nicht die Wahrheit sind. Das ist übrigens auch ein großes Thema für mich. Da wird dann scheinbar die Wahrheit gesagt, aber das ist nur das, was die Menschen in dem Moment vielleicht gerade denken, was ihre Wahrheit ist. Mhm. Ja. Da gibt es so einen Moment, ich weiß nicht, wie ich drüber reden soll, ohne zu spoilern, aber ich sage einfach mal, was ich da denke. Also dann gibt es so einen Moment eben am Tisch, wo am Ende die Mutter ja sagt, sie hat ihren Sohn nicht geliebt, aber die Tochter habe ich geliebt, das weiß ich. Ja. Und ich denke immer, ich glaube das nicht. Mhm. Sie denkt das vielleicht selber in dem Moment.
In
aber
dem
ich glaub,
Moment
das stimmt
aber nur.
Nicht.
Genau.
Aber nur in dem Moment, ja. Und also, dass man das Sprechen zum Thema macht, wie man miteinander spricht und dadurch eine andere Lebendigkeit da reinkriegt. So.
Da hast du dir gesagt, das wird mal 20 Minuten, diese Szene mit Corinna Harfuch und Lars Eidinger.
Ja, also sie war sogar 25 Minuten. Und jetzt haben wir sie etwas gekürzt im Schnitt.
Sie ist tatsächlich in der Mitte des Films platziert. Also wenn die Szene vorbei ist, dann kommt die zweite 90-Minuten-Teil. War das auch von Anfang an klar, dass das wie so eine Art Höhepunkt sein würde in der Struktur der Geschichte?
Nein, ich muss zugeben, die Struktur des Films war eine völlig andere im Drehbuch. Völlig andere. Es war tatsächlich so, dass der Film eigentlich hin und her sprang zwischen den Figuren. Und dann haben wir das mal alles so hintereinander geschnitten und dann war der Film 6 Stunden lang. Also nochmal das. Ja.
Das hätte eine Miniserie sein können, einfach 6x1 Stunde.
Ja, wird es auch irgendwann werden wahrscheinlich, aber erstmal Kino. Ja, das war selbst mir zu lang mit den 6 Stunden und dann haben wir gekürzt und dann wurde es schwierig. Und dann also 4,5 Stunden dachte ich schon ganz gut. 3:40, kürzer geht's nicht, mehr wirklich nicht. Und dann habe ich irgendwann eine Idee gehabt, doch mal 3 Filme zu schneiden. Nämlich jede Figur einzeln. Ja, also es gibt auch. Diese 3 Filme habe ich fertig geschnitten. Also dann hieß ein Film Lissy Loonies, der war 1,5 Stunden. Einer hieß Ellen Loonies. War auch 1,5 Stunden. Zufälligerweise waren die ziemlich genau 1,5 Stunden. Und der letzte war Tom Loonies, der war dann 2:15. Durch die ganzen Musikszenen war der einfach länger. Und diese 3 Filme fand ich toll. Also richtig toll.
Und dann?
Da habe ich versucht, meinen Verleih zu überreden, 3 Filme rauszubringen. Gleichzeitig.
Und der Verleih fand?
Das fand der Verleih so lala gut, die Idee. Dann sind ja die Zuschauer verwirrt, dann wissen sie gar nicht, welchen sollen sie jetzt gucken und was und in welcher Reihenfolge. Dann gucken wir lieber gar nicht. So.
Ah, okay.
Das hätte marketingtechnisch auch interessant sein können, so the Loonies Cinematic Universe sozusagen.
Wie bitte?
The Loonies Cinematic Universe. Oder? Das
ja,
hätte auch
genau.
So the Loonies Cinematic Universe.
Und irgendwann mal kommt der Director's Cut.
Das, ja. Die Serie kommt irgendwann auf jeden Fall.
Okay, aber 3 Stunden immer noch, um aufs Thema zurückzuführen.
Aber jedenfalls, um das kurz den Gedanken zu Ende zu führen, diese drei Filme haben mir eben sehr gut gefallen, weil ich so gemerkt habe, dass man, wenn man einfach in einer Figur ist, dann, dass man dann emotional besser mitgeht, einfach jeder Figur besser folgt, dass man ständig hin und her springt. Dieses ständige Hin und Her springen war so ein bisschen tatsächlich fernsehartig, so multiperspektivisch. Es war ganz nett, aber es plätscherte auch so ein bisschen vor sich hin. Und es hatte irgendwie eine größere Kraft, wenn man bei den Figuren bleibt. Und deswegen habe ich dann dieses Strukturprinzip sozusagen versucht, auf den Film eine Weile zumindest zu übertragen. Und habe in meinem Lieblingsteil angefangen. Lissy, die in ihrem Kot sitzt, dachte immer, was für eine großartig lustige Szene. Ich habe immer das Gefühl, außer mir lachte man kaum jemand bei der Szene. Aber ich denke, eine Frau... In England haben sie gelacht. Die Englische ist vielleicht das britische Humor, ich weiß nicht. Aber ja, ich habe dann gedacht, ich fange mal damit an eine Weile, auch mit dieser Stille dieser Figuren, diese Ruhe, so ruhig anfangen und führe dann irgendwann Tom so dazu und fange dann nochmal von vorne an, springe dann wieder zurück und dann immer Tom. Und dann nach dieser großen Szene am Tisch, diesen Kontrast dann einfach, dieser völlig andere Umgang mit dem, was die Eltern vielleicht dann einfach verbrochen haben, wie Ellen dann damit umgeht sozusagen. Das ist tatsächlich dann musikalisch sozusagen gedacht. So nach dem zweiten Satz, der eher so ein bisschen Andante ist, kommt dann nochmal Molto Vivace, dritter Satz, Lilith. Mhm.
Mhm. Ja. Jetzt sind wir schon fast bei der Musik gelandet. Aber noch schnell zu dieser Szene mit Grüner Haarfuch und Lars Eidinger. Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie viele Takes gibt's da? Wie viel Mal habt ihr die Szene gedreht?
Naja, also wir haben immer mit zwei Kameras gedreht und wir hatten, ich habe mit den beiden gesprochen vorher, ob sie sich viel bewegen würden im Raum, und dann sagten sie beide, sie glauben, dass sie einfach sitzen bleiben, dass es keinen Grund gibt, aufzustehen. Und wir haben es nicht geprobt, wir haben nie geprobt vorher, wir haben immer einfach gedreht und geguckt, was passiert. Und dann haben die beiden sich hingesetzt und wir haben eine Kamera auf Gründer gehabt und eine Kamera auf Lars, und dann haben sie es gemacht. Und dieser erste Take, das allererste Mal, der allererste Durchlauf, das ist das, was sie gesehen haben. Ja. Und danach bin ich zu den beiden gegangen und habe gesagt, also besser kann man das nicht spielen. Dort fällt mir jetzt nichts zu ein. Ja. Und da muss man sich auch nicht als Regisseur irgendwie wichtig machen, irgendwie nochmal ein bisschen dran arbeiten. Das war einfach toll. Wir haben es dann trotzdem nochmal ein, zwei Mal gemacht, weil die Schauspieler Lust dazu hatten, nochmal zu machen. Haben aber selber gemerkt, dass sie im Grunde doch leer waren. Irgendwie. Man kann so eine Szene emotional, das kriegst du nicht am selben Tag immer wieder gestemmt. So. Und deswegen haben wir es dann auch irgendwann sein lassen. Dann haben wir nochmal so zwei Totalen gedreht, die man ganz am Anfang und am Ende der Szene sieht. Und das war's. Und wir waren mit der großen Szene noch vor Mittagessen fertig.
Super.
Ich habe noch eine Frage zur Dramaturgie, bevor wir das Thema wechseln und doch über die Musik reden, was wir unbedingt machen wollen auch. In diesem Film lernt man einiges aus dem Abspann. Und unter anderem gibt es eine Danksagung von dir Svenja Rasocha, habe ich das richtig ausgesprochen? Vielen Dank für das Ende. Es wäre sonst alles ganz anders gekommen. Möchtest du ein bisschen über das reden? Hat der Film ursprünglich ein anderes Ende gehabt oder ist das eher mehr so eine private Botschaft?
Wenn ich so indiskret fragen darf. Ja, das ist ja auch so ein rotes Herz dahinter, ne?
Ja, genau. Ja, genau.
Herz-Emoji. Ja. Das hat was mit dem zu tun, was ich eben schon gesagt habe, dass der Film so lang war. Und dass sich irgendwie niemand so richtig getraut hat, das mir zu sagen. Also als er da mal so 3:40 war und ich gesagt habe, nein, also kürzer geht's einfach nicht. Und dann haben alle gesagt, ja, ist ja so persönlich für Matthias und so. Ah, der muss ja selber wissen, ja, da traut sich dann keiner einmal was zu sagen. Und Svenja ist meine Lebensgefährtin. Und der habe ich den Film aber lange nicht gezeigt, weil ich Angst hatte, dass sie irgendwas sagt, was ich doof finde, und dann müssen wir uns trennen und wir haben zwei kleine Kinder, das wäre nicht so gut. Und dann habe ich ihr aber in der Krise, weil ich selber nicht mehr weiter wusste und nicht mehr wusste, dann habe ich ihr den Film doch gezeigt.
Und sie ist auch Autorin.
Ja, Svenja ist auch Autorin. So haben wir uns kennengelernt, ja. Und dann habe ich ihr den Film doch gezeigt und dann hat sie gesagt, der Schluss ist eben wirklich einfach zu lang. Es sind eben noch ganz wunderbare Szenen, aber man kann einfach emotional nicht mehr weiter. Man muss sich das so vorstellen, dass nach dem großen Konzert, diesem Requiem für Bernard, was Lars am Ende dirigiert, danach geht der Film eben noch mal eine ganze Weile weiter. Und man hat einfach gemerkt, obwohl das wirklich, finde ich, auch tolle Szenen sind, die dann noch kommen, man ist einfach durch. Man ist emotional einfach durch. Man kann nicht mehr. Man wird dann irgendwie auch genervt und aggressiv den Figuren gegenüber. Und es ist kontraproduktiv. Und dann hat sie Vorschläge gemacht, wie man das ändern könnte. Dann habe ich gesagt, das ist doch alles Quatsch. Und dann habe ich es probiert und dann hatte sie recht. Und deswegen ist das so, wie es ist.
Das Stück, um das es auch geht, in einer Beziehung zwischen dem Dirigenten Tom und seinem besten Freund Bernard, das heißt Sterben. War das von Anfang an eigentlich quasi wie das Zentrum, dass du gedacht hast, okay, dieses Stück Musik, das muss da sein und das heißt Sterben und dann bauen wir die Geschichte rundherum?
Ja, das war tatsächlich so eine der ersten Ideen, die ich hatte, dass das so ein, wie so ein Backbone, so, was sich durch den Film zieht, die Entstehung dieses Stückes. Weil mich das interessiert hat, oder ich hatte den Ehrgeiz, ob man das kann, in einem Film zu erzählen, wie ein Kunstwerk entsteht. Und vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen. Hm. Ja, weil das ist immer das, was ich auch am Filmemachen am meisten mag, ist, dass wir zusammen uns treffen und zusammen was tun und dabei entsteht im besten Falle die Magie des Augenblicks. Das ist was, woran ich sehr romantisch stark festhalte, dass, weil wir zusammen etwas tun, Dinge passieren, die größer sind als ich oder das Drehbuch oder die einzelnen Personen. Mhm. Und das ist ja bei Filmen so toll, dann hat man es eben einmal gedreht und ist es für die Ewigkeit, sozusagen Ewigkeit, erstmal festgehalten.
Ja, doch, ja. Schon.
So, ne? Hoffen wir mal auf die Ewigkeit. Mal sehen, wie lange sie noch wird. Und es hat mich irgendwie interessiert, ob ich das schaffe, dass man das dramaturgisch einfach mal so erzählt, wie so ein Kunstwerk entsteht. Also Musik, ein Orchester miteinander, ein Komponist und dann die verschiedenen Varianten. Und da habe ich auch sehr früh mit dem Komponisten angefangen. Das war der erste, dem ich das Drehbuch gegeben habe. Lorenz Dangl, ein Freund von mir, ein Komponist. Und habe ihm gesagt, falls ich jemals Geld dafür kriege und wir den Film jemals machen, dann wird die Musik echt wichtig. Mhm. Also fängst du am besten heute schon mal an, drüber nachzudenken.
Und, mit der Vorgabe, dass das Stück Sterben heißen musste. Mit der Vorgabe, dass
das Stück Sterben. Ja, das hieß Sterben. Es hieß im Drehbuch schon Sterben. Mhm. Ja, und daran haben wir dann sehr lange gearbeitet und uns auch oft in die Haare gekriegt. Es ist wirklich schwer, eine Komposition, die im zeitgenössischen Konzertbetrieb funktioniert, glaubwürdig ist. Das war ihm sehr wichtig, weil er ein Avantgarde-Komponist ist, den es immer so stört, wenn in den Filmen immer dann ein Stück in der Philharmonie in Berlin gespielt wird, wo man aber weiß, es würde dann nie im Leben gespielt werden. Ja. Und andererseits natürlich trotzdem das auch sich transportieren muss an Zuschauer, die jetzt nicht jeden Abend Schönberg und Alban Berg zum ins Schlafen gehen hören oder Zwölftonmusik oder eben sowas. Und da haben wir sehr lange drum gerungen. Ja. Da könnte ich jetzt ewig drüber reden, aber es führt wahrscheinlich zu weit.
Es ist auch interessant, dass es ein Jugendorchester ist, also junge Leute, und denen wird dann eigentlich quasi so mal vom Komponisten gesagt, ihr müsst das fühlen, ihr müsst das Sterben fühlen. Und es ist genau, also es wirkt ja wie eine Metapher, oder? Also junge Leute denken ja meistens mal schon nicht über das Sterben nach.
Ja, das ist insofern, ich war so inspiriert bei dem Jugendorchester von dem Ost-West-Divan-Orchester von Barenboim. Der hat ein Orchester, das sich aus Palästinensern und Israelis zusammensetzt, Jungen. Ja. Das war eigentlich so ein bisschen meine Idee, mein Vorbild. Ich hatte sogar mal ein bisschen gehofft, ob ich die dafür gewinnen kann. Aber Barenboim war erstens sehr krank in der Phase und außerdem war dieses Orchester auch sehr schwer zusammenzukriegen. Aber das ist im Grunde so ein bisschen die Idee gewesen, dass da eben Menschen zusammenkommen, für die das Thema Sterben nochmal eine andere Bedeutung hat als jetzt wir Prenzlauer Berger. Also, ja.
Wir, im Nachspann lernt man ganz viele Sachen über den Film. Stimmt, hat Marcy vorher gesagt, man lernt ganz viele Sachen. Im Nachspann auch. Ja. Du hast auch ein paar Songs geschrieben.
Ich spiele sogar mit. Verkleidet, so mit so Brille und so. Ja, diese Punkkonzerte, da bin ich der Gitarrist im Hintergrund. Und den Song habe ich auch geschrieben. Und,
Wer ist die Sängerin beim Punkkonzert?
Also Lea Drinder, eine sehr, sehr begabte, fantastische Schauspielerin. Und ich vorher eine Serie gedreht habe und die sozusagen einen Gastauftritt für mich hier gemacht hat.
Und du hast von ihr
den Song, das will ich auch noch sagen, wenn ich schon das darf, den Song in der Bar, den Lilith singt, den habe ich auch geschrieben. Da sieht man mich auch im Hintergrund so Gitarre spielen. So. Jetzt höre ich auf.
Ja, es wäre ein Grund, den Film nochmals zu gucken für deine Cameo-Auftritte. Aber ich wollte noch eben zur Entstehung des Stücks sterben oder wie das Stück sich entwickelt im Laufe des Films. Das hat mich eben, wie gesagt, sehr fasziniert, wie immer in verschiedenen Fassungen das Werk präsentiert wird. Und es ist immer erkennbar als das gleiche Werk, aber immer anders. Und ich bin fast erschrocken, als am Schluss das Chor nicht mehr dabei ist. Und das ist für mich auch wie so eine Metapher für die Filmarbeit. Wie du sagst, du hast eine 6-Stunden-Fassung geschnitten und ganze Filme dann rausschneiden müssen im Sinn von Kill Your Darlings. Und jetzt ist auch dann das Chorale weg. Kannst du ein bisschen etwas zu dieser Entscheidung erzählen?
Naja, also das mit dem, die Sequenz in dem Chor ist eigentlich meine Lieblingsmusiksequenz in dem Film. Aber gleichzeitig war das eben tatsächlich auch an so einer Grenze zum Kitsch. Also wir haben viel drüber nachgedacht eigentlich, was ist Kitsch? Ich habe es ja auch öfter thematisiert im Film. Oder der schmale Grat wird ja auch, ich habe sozusagen auf so einer Meta-Ebene immer unsere eigenen Zweifel, Gedanken habe ich sozusagen in den Film mit eingearbeitet, indem ich sie schon selber thematisiere. Habe ich von einem Autor gelernt, der mal gesagt hat, wenn du irgendwie denkst, ach, das ist, die Szene ist doch Quatsch. Lass irgendeine Figur sagen, das ist doch alles Quatsch hier. Dann kann man hinterher keiner sagen, du hast es nicht gewusst. Und das mit dem Chor war einfach ein gutes Mittel, um auch dieses Selbstdestruktive dieses Komponisten zu zeigen. Denn nachdem sie diese wirklich tolle Probe haben, diesen wirklich eben Magie des Augenblicks Moment, den wir auch beim Drehen so hatten, wirklich. Wir haben das alles live eingespielt, diese Musik im Film ist live. Es war mir wichtig, dass man, normalerweise nimmt man das vorher auf und dann tun alle so, als ob beim Drehen, das kommt aus der Konserve und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass man das, jeder Ton im Film, jedes Mal, wenn man einen Musiker sieht, hat er genau das auch wirklich gespielt. Und weil ich mir davon eben auch versprochen habe, dass da beim Drehen eben auch eine Echtheit und eine Magie eben entsteht. Und das war da an dem Drehtag auch so. Und dann sagt der Idiot hinterher, aber der Chor muss raus. Was im Drehbuch stand, das stand da so, ja. Und es ist so interessant, es hat dann versucht, mir auch Produzenten auszureden, aber das ist wichtig für die Figur, dass er das tut. Und deswegen musste der Chor raus.
Ja. Das heißt, deine Filmfigur hat dich dazu gezwungen.
Ja, genau. Genau. Die Filmfigur, die eigentlich auch nur eine andere Seite von mir ist, muss man sagen.
Ich habe noch eine Frage zum Abspann und das würde vielleicht auch einen Bogen schließen. Bei der Auflistung der Hauptdarstellerinnen, alle sind aufgelistet mit dem Namen, den sie im Film, also ihre Filmfigur, aber beim Vater heißt es, dieser Schauspieler spielt dein Vater.
Ja, das ist irgendwie so entstanden, weil da muss ich wirklich sagen, dass der Hans-Uwe Bauer, der war so nah meinem Vater so nahe. Also wir haben gedreht in dem Heim, in dem mein Vater gestorben ist. Wir haben in der Wohnung gedreht von meinen Eltern. Da waren dann Nachbarn, die haben geguckt und dann kamen die zum Teil Tränen zu mir und sagten, ja Mensch, ihr Vater ist wieder auferstanden. Oder in dem Heim auch, halt wirklich die Pfleger, die meinen Vater noch kannten. Und so. Es war schon etwas seltsam. Und ich habe gemerkt, wie ich selber auch immer anfing, immer nur über meinen Vater, so mit ihm zu reden. Ja, und dann, als es dann an die Titel ging, kam es mir so komisch vor, Gerd Lunis dahin zu schreiben. Es kam mir so fremd vor. Ich habe nie über Gerd Lunis nachgedacht, sondern das ist mein Vater. Und dann habe ich es einfach mal hingeschrieben. Und dann ist es so geblieben. Ja.
Können wir, also wir zwei sind englischer Muttersprache und wir haben beide den gleichen Reflex gehabt bei Lunis. Wenn man das auf Englisch nimmt, dann sind es die Verrückten, ist das ein Zufall oder nicht?
Nein, das ist kein Zufall, das ist schon so. Loonies. Ja. The Lunatics.
Mhm. Ja, die Abkürzung wäre das.
Oder Looney Tunes.
Oh, Looney Tunes, ja, genau. Ja. Habe ich schon auch.
Können wir nochmal einen Buchstaben umstellen? Der Film heißt Sterben und irgendwo auf einem Plakat verrutscht so ein Buchstaben nach oben. Man könnte auch sagen, streben. Nach was streben diese Figuren?
Ja, aber eigentlich ist das E, aber warte mal, es ist schon zwischen T und R.
Ne? Ja, ich weiß schon, aber ich habe mir dann vorgestellt, wie das woanders hinfliegt im Wort.
Naja, ich finde, in gewisser Weise ist es ja interessant, dass die gar nicht so doll nach irgendwas streben. Also vor allem der Tom ist ja eigentlich so eine Figur, die eher so durch den Film so wandert. So. Mhm. Und das war auch was mich interessiert hat, eine Hauptfigur, die eigentlich nichts so richtig will.
Das ist ein bisschen
sondern immer so reagiert. Sie reagiert, sie ist so auf alles, was an sie herangetragen wird. Aber er selber... Er ist ja auch gar nicht so besonders ehrgeizig. Es ist ja auch nicht der Star-Dirigent oder so, sondern ja, da geht es mit so einer Melancholie durchs Leben. Ihm ist nichts Menschliches fremd, aber er hat auch deswegen nicht das Gefühl, dass er für irgendwas besonders kämpfen könnte. Und das sind natürlich eigentlich keine Filmfiguren. Die Filmhelden sind eigentlich aktiver und wollen irgendwas. Am Anfang ist irgendein Problem, das müssen sie lösen. Und das war auch so ein Experiment, auch mit Lars Eidinger. Ich bin deswegen auch Lars so dankbar. Also Lars ist für mich wirklich das Herz dieses Films, weil er das so gut verstanden hat, dass es völlig in Ordnung ist, wenn er mit einem gewissen Phlegma durch diesen Film geht und gar nicht versucht, jetzt mehr rauszuholen, zu pushen, noch mehr Drama. Es gäbe auch Schauspieler, die auch auf der Drehbuchebene schon zu einem kommen und sagen, ich brauche aber noch eine Szene, wo noch ein bisschen mehr Fleisch dran ist. So, wo ich mich rein verbeißen kann. Und das hat er alles nicht gemacht, sondern er hat mich mit großer, ja, Pflegma ist das richtige Wort, ist er durch den Film gegangen und schafft es trotzdem, finde ich, dass man ihm die ganze Zeit mit Anteilnahme folgt, an ihm dran ist und er dabei so eine Komplexität und Feinheit und Lebendigkeit hat, obwohl er kaum was macht.
Mhm. Ja. Er wirkt manchmal auch ein bisschen so verloren, ein bisschen so, wie reagieren jetzt
diese? Er ist verloren und er ist aber auch, es gibt so eine Sache, die mich sehr mit Lars, wo ich so dachte, also ich kannte Lars vorher nicht, wir haben uns getroffen während Corona in Berlin, es hat geregnet, man konnte nirgendwo rein und dann lief man also durch den Regen so, setzte sich auf so eine Parkbank und haben ein bisschen geredet und dann haben wir festgestellt, dass uns eins wirklich verbindet. Es gibt Menschen, die morgens aufwachen und denken, ja, ein neuer Tag. Toll.
Aufstehen. Das halt nicht hier.
Spannend, Abenteuer. Und es gibt Menschen, die wachen morgens auf und denken, oh Gott, ich muss da wieder raus. Und das sind mehr Lars und ich.
Gut.
Und das ist, würde ich mal sagen, die Grundstruktur dieser Figur.
Also ein bisschen alter Ego-Figur, dieser Tom.
Ja, bestimmt.
Aber dieser Satz gibst du auch Ellen im Film, oder? Es heißt morgens schlecht, abends wieder besser und am nächsten Morgen wieder schlecht, oder so sinngemäß.
Ja, es ist einer meiner Lieblingssätze, ein Lebensmotto. Abends ist schön, morgens ist scheiße, aber abends ist wieder schön. Ist natürlich ein Alkoholiker-Satz. Ja. Aber kann ich viel mit anfangen.
Da gibt es vielleicht noch diese zweite Figur, die den Tom total ergänzt, ist der Berner. Und da gibt es einen Satz, der mir aufgefallen ist, und das möchte ich so als Schlusswort noch von dir kommentiert haben. Er sagt, in diesem Stück ist alles, was ich zu geben habe. Das ist so ein Film, der sich so anfühlt, wo man denkt, wohin denn jetzt? Was soll denn der nächste Film enthalten? Ist ja schon das pralle Leben, wurde ja schon abgebildet.
Ich habe total aufgepasst und darauf geachtet, dass ich den Film nicht mit dieser Haltung mache, da muss jetzt alles rein und das ist jetzt der wichtigste Film, weil die gehen immer schief. Ja, so Projekte, die so Herzensprojekte sind. Und natürlich ist es ein Herzensprojekt und schon ein außergewöhnliches Projekt für mich, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich eigentlich sogar eher so mit 80% ja, und dass ich das so auch viel laufen lasse und vor allem leben. Das war mein Anspruch, oder was heißt mein Anspruch oder mein Ziel war, möglichst viel Leben einzufangen. Hm. Ja. Und Leben zuzulassen und Dinge zuzulassen und es passieren lassen, was da so passiert. nicht so viel wollen, nicht so, dann wird der Film oft so, Film so eng oder heavy-handed, sagt man auf Englisch. Finde ich ein gutes Wort, heavy-handed. Ich finde es immer schlimm, wenn Filme so...
Mit schweren, großen Händen.
So schwer. Und ich wollte, dass der Film eine Leichtigkeit hat und eben nicht so dieses Wichtige. Insofern, nee, ich kann schon weitermachen danach noch.
Und es gibt immer noch einen Director's Cut von Sterben. In 3 Teilen oder... Die 6 Stunden.
Nein, es wird tatsächlich eine Serie geben. Das war aber von vornherein klar. Das war sozusagen Teil der Finanzierung. Dass es das Ganze auch mal als Serie geben wird. Aber da hat man gedacht, halt 3 Stunden Film, dann als 3 Stunden Serie. Jetzt wird die Serie aber viel, viel länger werden. Und dann kommen viele Szenen dann noch rein, die bisher raus muss. Weil in der Serie geht es dann wieder, wenn man zu den einzelnen Kapiteln guckt, wie ein dickes Buch, dass man auch nicht in einem, sondern zwischendurch Pause macht. So ungefähr in einem Jahr wird es das geben. Ja.
Gut. In der Zwischenzeit sind wir recht glücklich über den Film Sterben. Matthias Glasner, Marcy Goldberg, herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Erik Fakum. Zum Schluss gab es eine Fragerunde. Die letzte Wortmeldung kam von einem Mann in der ersten Reihe, Emil Steinberger.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich möchte danken, vor allem auch, dass ich mal einen Zahnarzt-Sound richtig erleben durfte. Der war wirklich grausam für uns. Aber der Film überhaupt nicht. Der war schon hart zum Überleben. Also da bekomme ich oft fast Bauchschmerzen, wenn ich Leute sehe, die so leiden müssen oder die sich nicht verstehen. Und das machen sie so gut. Und ich habe jetzt im Gespräch gespürt, wie sie wirklich einen Kopf haben, der ist kulturell so interessant aufgefüllt, dass alles, was sie sagen und schreiben und drehen und, also, ich finde, dass sie sind sensationell.
Das ist schon was Besonderes. Ich habe sie im Theater in Hamburg gesehen als Teenager und war ein Wahnsinns-Emil-Fan. Deswegen ist es schon was Besonderes. Wenn Sie mir sowas sagen, ist es unglaublich. Dankeschön.